Guten Morgen. Ich spreche über die Persönlichkeitsentwicklung, über Persönlichkeitsentfaltung an diesem Vormittag. Es sind sehr viele Theorien in den letzten etwa 60 Jahren entwickelt worden über die Persönlichkeitsentfaltung oder Persönlichkeitsentwicklung. Und jede Theorie kann nicht die gesamte Persönlichkeit umfassen. Denn die Frage ist berechtigt, was ist eigentlich die Persönlichkeit? Und je tiefer und je genauer man die Persönlichkeit beschreiben will, desto verwirrter wird man. Denn die Persönlichkeit ist so komplex und es hat so viele verschiedene Seiten und verschiedene Faktoren, verschiedene Elemente. Und das alles in einem Satz oder in einem Begriff zusammenfassen zu wollen, ist praktisch kaum möglich. Deshalb möchte ich nicht jetzt versuchen, die Persönlichkeit zu definieren, sondern ich möchte es voraussetzen, dass Sie sich ungefähr vorstellen können, was eigentlich die Persönlichkeit ist. Aber ich möchte von einigen Seiten oder Elementen hier zumindest darlegen, um diese Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung hier verständlicher zu machen. Wie gesagt, es sind verschiedene Theorien, die ich heute vorhabe, Ihnen vorzulegen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann sind diese Fragen herzlich willkommen. Vielleicht vertiefen wir uns dann durch die Diskussion, durch die Fragen im Verständnis über die Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Zuerst muss ich aber die Theorie von Sigmund Freud am Anfang darlegen. Seine Theorie ist nicht sicherlich immer recht angenommen worden, mit Recht auch teilweise. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich damit überhaupt anfangen soll oder nicht. Aber seine Theorie lag und liegt auch zugrunde, als mehrere weitere Forscher über ihre Thesen, über ihre Theorien gesprochen haben. Mehr oder weniger haben sie alle auf die Gedanken von Freud zurückgegriffen. Deshalb möchte ich doch seine Theorie hier als Grundlage zu weiteren Gedanken darlegen. Freud hat seine Persönlichkeitslehre auf der Grundlage seiner Neurosenlehre aufgebaut. Und seine Neurosenlehre befasste sich mit der inneren Struktur von uns selbst, während diese innere Struktur von uns selbst aus dem bewussten Bereich und aus dem unterbewussten Bereich besteht. So hat er hier in der Mitte Ich als den bewussten Bereich von uns selbst dargelegt. Alles, was wir bewusst erleben, denken und die Dinge interpretieren oder auch Entscheidungen treffen. Ja, und das, was wir auch selber gedanklich verfolgen. Dieser Bereich wird als Ich von ihm bezeichnet. Aber dieses Ich, dieser Gedanken und auch Entscheiden, das wird teilweise vom unbewussten Bereich oder sogar auch sehr viel vom unbewussten Bereich beeinflusst. Und es gibt zwei große unbewusste Bereiche. Und ein Bereich ist Über-Ich. Über-Ich kann auch unser Gewissen sein oder auch erlernte soziale Regeln oder auch solche Regeln, die man in seiner eigenen Familie erlernt hat. Sie geben uns eine Richtung, wie wir uns besser entscheiden sollen, in welche Richtung besser wir denken sollen. Und diese Orientierung beeinflusst, diese unbewusste Orientierung beeinflusst unsere bewusste Entscheidung und auch unser bewusstes Denken. Es gibt aber den zweiten unbewussten Bereich. Das hat er als Es bezeichnet. Es repräsentiert unseren Trieb. Und unser Trieb lässt sich nicht ohne Hemmungen ausleben. Aber es ist von Natur aus hemmungslos. Das ist der Trieb. In unserem sozialen Umgang miteinander können wir jedoch nicht nach dem Trieb so leben. Der Trieb muss gezähmt werden. So, also gerät dieses Ich in eine Zwickmühle zwischen diesem Über-Ich und dem Es, dieser sozialen Ordnung und auch dem Trieb. Dieses Ich ist ständig da zu vermitteln, dabei zu vermitteln zwischen diesen beiden mächtigen Kräften. Wenn dieses Ich eine Kompromisslösung bei verschiedenen Fragen und verschiedenen Situationen gefunden hat, mit dem dieses Ich einverstanden ist, weil Über-Ich und Es einigermaßen zur Ruhe gebracht worden sind, dann kann dieses Ich sich am besten entfalten. Wenn aber hier keine Kompromisslösung zwischen dem Ich und Über-Ich gefunden werden kann, gerät das Ich in Konflikt. Nach seiner Lehre, es gibt verschiedene unbewusste Abwehrmechanismen, um diesen Konflikt entweder aus dem Bewusstsein zu verdrängen oder weitere Kompromisslösung zu finden. Wenn aber diese Kompromisslösung im Grunde genommen auf Kosten des gesamten Gleichgewichtes zwischen diesen drei Elementen getroffen wird, entwickelt sich ein solches Verhalten oder auch entwickelt sich eine solche Gefühlsstau, was als Neurose von Sigmund Freud bezeichnet wurde. Nun, das war seine Neurosenlehre, die ich sehr schemenhaft und einfach hier dargestellt habe. Aber aufgrund dieser Neurosenlehre hat er seine Persönlichkeitsentwicklungslehre aufgebaut. Und er hat diese Entwicklungsphasen in 5 Phasen eingeteilt. Die erste Phase ist orale Phase. wobei diese Bezeichnung alle auf das Lustprinzip aufgebaut sind. Der Trieb, von dem wir vorhin gesprochen haben, bestünde aus dem Lustprinzip. Das ist Freud'sche Lehre. Und dieses Es will immer nach dem Lustprinzip das Bedürfnis sofort befriedigen. Was aber immer wieder durch das Über-Ich zurückgedrängt wird, weil es einfach nicht so geht in unserer Gesellschaft. Nun, das erste Lustprinzip ist nach Freud zum orales Bedürfnis. Das heißt, alles, was einem Säugling befriedigt, kommt durch den Mund in den Körper hinein. Er ging davon aus, dass der Säugling in erster Linie gefüttert werden muss, um zu wachsen. Und vieles, was ein Säugling prüft, geht auch durch den Mund. Alles, was ein Säugling in der Hand bekommt, führt er in den Mund. Das haben sie auch beobachtet. Nicht? Und nicht nur Milch und Wasser und Nahrung, sondern auch viele Gegenstände werden durch den Mund geprüft. Und etwas Schmackhaftes wird akzeptiert und etwas Ungenießbares wird abgelehnt. So, diese orale Phase sei die erste Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Denn wenn irgendeine Störung in der Beziehung zwischen der Mutter und dem Säugling in dieser Phase geschieht, indem dieses Bedürfnis nach dem Essen oder Trinken gehemmt wird oder frustriert wird, dann bleibt dieser Säugling in seiner emotionalen Entwicklung auf dieser Stufe. Das wird als Fixierung bezeichnet. Ein Kind ist fixiert auf diesen oralen Phase. Wir nehmen an, ein Säugling schreit nach der Nahrung, nach der Milch, aber Mutter kommt nicht rechtzeitig zu ihm und füttert ihn nicht, also genügend. Und dieser Säugling ist dann noch mehr darauf aus, dieses orale Bedürfnis befriedigt zu bekommen. Und er schreit und er schreit und er schreit. Und so in dieser Frustration entwickelt sich eine Persönlichkeit, die auch später als Erwachsener auf das orale Bedürfnis aus ist. Nach seiner Theorie seien die Alkoholiker oder Medikamentenabhängigen solche Persönlichkeit, die auf der Stufe des oralen Bedürfnisses fixiert geblieben sei. Also sie müssen nicht glauben, sie müssen kritisch sein, aber das war seine Lehre. Und wenn er so einen Alkoholiker so durch die Psychoanalyse analysierte, dann kam er auf eine solche frühkindliche seelische Verletzung zurück. Aber das sind eher einzelne psychotherapeutische Erfahrungen, die er mit wenigen Menschen gemacht hat, so dass seine Theorie, dass eine süchtige Persönlichkeit aufgrund der Störung in der oralen Phase entstanden ist, ist sehr gewagte Behauptung. Aber auf jeden Fall hat er so eine Theorie entfaltet. Nicht nur das, Es gibt auch nach seiner Theorie orale Aggression. Ein Kind kann auch etwas, was oder ein Säugling kann auch etwas, was er in den Mund geführt hat, auch wieder ausspucken, wenn es ihm nicht schmeckt. Und etwas Geschmackloses wird dann aus diesem Kind ausgespuckt. Von diesem Kind ausgespuckt. Und das wird als orale Aggression bezeichnet. Und es gibt auch solche Menschen, die vielen anderen Menschen auch anspucken. Also böse Worte ausspucken, nicht? Und andere Menschen verbal attackieren. Auch solche Persönlichkeit, die sehr zänkisch ist und streitsüchtig und ein großes Mundwerk hat, wurde auch eine solche Persönlichkeit, die auf der Phase der oralen Entwicklung oder oralen Bedürfnis irgendwelche Frustrationen erlebt haben muss. So hat Freud seine Neurosenlehre auf diese Persönlichkeitsentwicklung verwendet. Nun, nach der oralen Phase kommt anale Phase. Das ist eine Phase, wo Sauberkeitstraining stattfindet, so mit 18 Monaten bis etwa 3 Jahre alt. So in dieser Zeitspanne konzentriert sich die Lust auf die Ausscheidung vom Darminhalt. Das war die Theorie von Sigmund Freud. Und in dieser Phase lernt ein Kind Selbstbeherrschung oder lernt es nicht die Selbstbeherrschung. Denn den Darminhalt zu behalten oder auszuscheiden, hängt er allmählich von dem eigenen Willen ab. Und so hat er bezeichnet, dass hier der Wille, der eigene Wille und auch Selbstbewusstsein sich entfaltet, gerade in dieser Phase der analen Lust. Vielleicht haben Sie auch solche Szene beobachtet, dass Mutter oder Vater manchmal auch ein kleines Kind bittet, bitte mach das jetzt endlich. Ja, und ja, dieses Kind sagt souverän, nein, ich mache es nicht. Und diese Sauberkeitstraining kann auch dann sehr konfliktreich werden. Und zwischen den Eltern und dem Kind findet ja so ein Kampf statt, nicht? Und die Eltern möchten ja auch das soziale oder der Lauf des familiären Lebens oder sozialen Lebens nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit stattfindet. Und ein Kind muss ja auch lernen mit anderthalb Jahren und bis zu 3 Jahren, dass es einen Rhythmus gibt in der Familie und nicht zu beliebigen Zeit eine Essen oder Ausscheidung haben kann. Wenn hier in der analen Phase ein Kind so eine Selbstständigkeit auch lernen kann, Selbstbeherrschung lernen kann, ohne die Selbstachtung zu verlieren, indem die Eltern den Willen des Kindes so akzeptieren, aber auch gut lenken, so dass ein Kind durch die Beherrschung der Sauberkeitstraining. Ich habe viele Wörter, wie ich das ja sauber ausdrücken kann, was nicht ganz sauber ist. Aber auf jeden Fall, wissen Sie, diese Auseinandersetzung zwischen dem Kind und den Eltern trägt auch zu der Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes bei. Wenn ein Kind von den Eltern ständig unter Druck gesetzt wird, du musst es machen, du musst es machen. Wenn du es nicht gemacht hast, dann bist du ein böses Kind und schlechtes Kind und solche Bezeichnungen. Dann kann sein, dass dieses Kind auch Selbstachtung verliert, weil die Selbstbeherrschung von diesem Kind nicht Zufriedenheit der Eltern kontrolliert werden kann. Aber wenn ein Kind gelernt hat, wenn nicht meine Selbstbeherrschung und meine Selbstkontrolle, Darmkontrolle richtig gemacht habe, dann bin ich viel besser von meinen Eltern akzeptiert und meine Beziehung mit ihnen läuft viel, viel besser. Dann behält dieses Kind Selbstachtung. Obwohl dieses Kind dem Wunsch der Eltern nachgegeben hat, diese Ausscheidung nach der sozialen Regelung jetzt macht und nicht nach seinem eigenen Bedürfnis, nach seiner eigenen Lust. Das ist doch ein Verlust der Lust, aber auch ein Gewinn der Achtung. Eine sehr konfliktreiche Phase. Wenn in dieser Phase aber ein Mensch unbefriedigt so weiter entwickelt, dann ist es möglich, dass eine solche Persönlichkeit sich ergeben würde, die sehr eigenwillig ist. Und dieser Mensch will alles selbst bestimmen, selbst beherrschen. Wenn er gefragt wird, ob er das tut oder nicht tut, seine Antwort ist grundsätzlich nein. Ich bestimme das. Und nicht auf Bitten oder Betteln von anderen Menschen, schon gar nicht auf Anordnung der anderen Menschen, tue ich irgendetwas. Sondern alles bestimme ich. Oder dieser Mensch kann sehr zorniger, ein aggressiver Mensch werden und kümmert sich nicht um die Gefühle der anderen Menschen. Und es gibt ja eine ganz, ganz schreckliche Ausdrucksweise, nicht wahr? Ich scheiße darauf. Aber Freud war ein Österreicher, der deutsche Sprache beherrschte und auf der deutschen Sprache seine Lehre aufgebaut hat, nicht? Und so eine Persönlichkeit hätte unbewältigte Vergangenheit oder traumatisches Erlebnis in der analen Phase. So war seine Lehre. Dann kommt dritte Phase, phallische Phase. Nun, der Phallus ist erregierter Penis. Und das ist etwas, was seine Lehre sehr kritikwürdig gemacht hat, weil er sehr stark über die Sexualität gesprochen hat in seiner Neurosenlehre. Aber was er meint, was er mit diesem phallischen Phase meint, ist, vor allem ging er von einem Knaben aus, von einem Jungen aus, als er seine Lehre aufbaute. In dieser Phase möchte ein Junge gerne groß sein, möchte gerne groß sein, seine Stärke und seine Größe möchte der Junge übermäßig demonstrieren. Damit war auch der bekannte Begriff Ödipus-Komplex Komplex verbunden. Ödipus war Königssohn in der griechischen Sage, der seinen Vater umbringt, um seine Mutter heiraten zu können. So hat Freud ja diesen Prototyp der zwischenmenschlichen Beziehung in der Dreieckbeziehung Vater, Mutter und Junge ausdrücken wollen. Aber in dieser Phase, in der Tat, beobachtet man oft solche kleine Kinder zwischen 3 und vielleicht 6 Vater nachzuahmen. Und in der Tat hat auch unser Sohn auch so etwas gemacht. Ich habe mit meinem Sohn überhaupt nichts von der Freud'schen Lehre also erzählt damals, als er 3 oder 4 Jahre alt war. Aber er hat es tatsächlich so gemacht, indem er also eine Phase hatte, dass er gerne meine Jacke anziehen wollte oder meine Schuhe anziehen wollte und so in der Wohnung nicht wahr, herumlief. Er wollte sein wie sein Papa. Und ja, sicherlich hat er seinen Papa beobachtet. Er kann Auto fahren, nicht wahr? Und er fährt mit seinem Auto dahin. Und er kann Fahrrad reparieren. Oder er kann irgendetwas tun. Er kann alles machen. Natürlich konnte ich nicht alles, aber in seinen Augen war der Papa so eine bewundernswerte also Person, mit der er sich auch gerne identifiziert hätte. Und er hat sich mit mir in vielen Sachen auch identifiziert. Nicht nur in dieser Phase, aber in dieser Phase beginnt so eine Identifizierung des Kindes mit dem Elternteil. Und nach der Theorie von Freud, der Junge würde sich mit dem Vater identifizieren, um damit die Liebe der Mutter über diesen Umweg für sich gewinnen kann. Während er eventuell in Konflikt geraten würde, wenn er mit dem Vater im Konkurrenzkampf sich befinden würde, um die Liebe der Mutter. Und wenn der Junge zu sehr an der Mutter hängt und die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich lenkt, dann würde der Vater so mürrisch werden, eifersüchtig werden. Das ist die Hypothese von Freud. Aber wenn dieser Junge sich mit dem Vater identifiziert und somit die Anerkennung und Bewunderung der Mutter erwirbt, dann ist Vater auch ganz, ganz zufrieden damit. So kann die Dreieckbeziehung am besten gelöst werden. Das war der geniale Einfall von Freud. Bei Mädchen wird Elektra-Komplex ähnlich wie Ödipus-Komplex angewendet. Mädchen identifiziert sich mit der Mutter, somit die Liebe des Vaters für sich zu gewinnen. Nach demselben Prinzip wie der Junge. Aber möchte gerne groß sein, wie Papa und Mama. Das ist die Phase, wo ein Kind durchläuft. Wenn aber eine traumatische Erfahrung in dieser Phase stattfindet oder dieser Ödipus-Komplex oder Elektra-Komplex nicht zufriedenstellend gelöst wird, dann würde sich der Junge ständig mit dem Vater im Konflikt leben oder ein Mädchen ständig mit der Mutter im Konflikt leben. Und so kann dann später bei der Partnerwahl eventuell dieses Problem wieder aufgelebt werden und eine zwischenmenschliche Beziehung in der partnerschaftlichen Beziehung entstehen. Ja, das ist also eine wieder interessante Idee von Freud. Dann kommt hier Latenzphase. Das ist zwischen etwa 6 und 12 Jahren oder bis zur Pubertät. Und das ist eigentlich die Phase, wo Kinder zur Grundschule gehen oder zur Schule gehen und viel lernen müssen. Und zu seiner Zeit, etwa vor 100 Jahren, hat Freud gedacht, da spielt so irgendein körperbezogenes Lustprinzip keine große Rolle. Heute würde er sehr wahrscheinlich eine andere Theorie aufstellen, die Kinder in der Grundschule und im mittleren Bereich. Sie werden ja bombardiert von sexuellen Informationen, so dass sie sexuell oder auch lustmäßig in der Latenzphase sind. Ist gar nicht anwendbar. Aber damals waren die Schulkinder sehr artig, nach Beobachtung von Freud. Ich weiß nicht, ob es so war, aber war gar keine große, eine aufsehenerregende Phase. So meinte er. Aber mit etwa 12 Jahren, 13 Jahren oder 11 Jahren kommt man in die Pubertät hinein und das sexuelle Empfinden macht sich wieder stark bemerkbar und auch zweite Geschlechtsmerkmale machen sich ja auch bemerkbar, so dass aus einem Knaben ein junger Mann wird. Aus einem kleinen Mädchen wird auch eine junge Frau. Somit hat er hier genitale Phase. Ja, beschrieben, wo ein junger Mensch den Anfang genommen hat, erwachsen zu werden. Und wieder Lustprinzip, so genitales Lustprinzip, macht sich hier bemerkbar. Aber wenn die vorherigen Phasen einigermaßen zufriedenstellend von einem Kind bewältigt worden sind, dann würde sich ein traumatisches Erlebnis ab genitalen Phase nicht so stark auf die Persönlichkeit bemerkbar machen. Das war seine sehr interessante Theorie. Und auf dieser Theorie haben viele andere Forscher auch ihre eigene Theorien aufgebaut. Aber dieser Gedanke, wenn auf einer Entwicklungsphase oder einmal, dass es verschiedene Phasen gibt, in denen ein Kind etwas ganz Spezifisches lernen muss und bewältigen muss, um in die weitere Phase hineinkommen zu können. Dieser Gedanke hat sich bewährt. Und auch in der Beobachtung von Tieren, wie die Tiere von Geburt an sich entwickeln, hat man solche kritische Phasen festgestellt, wobei in jeder kritischen Phase bestimmte Aufgabe von diesem Tier bewältigt werden muss, um zum Jungtier und Erwachsenentier werden zu können. Und eine bekannte Beobachtung ist Beobachtung von Konrad Lorenz. Er hat zur Gänse beobachtet und festgestellt, also gleich nach dem Aufbrechen des Eis kommt ja ein Küken heraus, nicht? Und diese Küken innerhalb von wenigen Sekunden nach dem in die Welt kommen. Alles, was sich bewegt vor Augen dieses kleinen Küken, wird eine Bezugsperson, wenn ich so als Person nennen kann, weiß ich nicht. Aber normalerweise bewegt sich die Mutter, das ist keine Gans, nicht? Oder Gans? Ja, also weiblicher Gans ist Gans oder Gänsin. Mit meinem Deutsch bin ich nicht ganz in Ordnung. Ja, aber auf jeden Fall zur Muttergans, nicht? Muttergans bewegt sich. Und alle Küken laufen dieser Muttergans hinterher. Und überall, wo diese Muttergans hingeht, gehen die Küken auch nach. Aber das ist die kritische Phase. So eine kritische Phase, wo diese Küken fürs Überleben als Instinkt haben, diesem Mutterfigur nachzulaufen. Lorenz hat ein Experiment gemacht. Nachdem die Küken also aus dem Ei herauskamen, hat er Muttergans entfernt. Und stattdessen hat er sich selber vor den Küken gestellt und ist spazieren gegangen. Dann liefen alle Küken ihm nach. Er ist in den Teich gegangen und geschwommen. Da liefen die Küken nur dem Konrad Lorenz nach. Und nach einiger Zeit stellt er die Muttergans neben ihm. Die Küken laufen nicht der Muttergans nach, sondern Konrad Lorenz nach. So eine Prägung in den ersten Sekunden und Minuten des Lebens vom kleinen Küken ist so weit bestehen geblieben, bis diese Küken zu Jungtieren wurden und sich selbstständig machen konnten. So eine Prägung kann auch bei Menschen in solchen verschiedenen, also kritischen Phasen stattfinden. Und so dass der Gedanke, der von Freud ursprünglich in dieser Form so geäußert wurde, wurde bestätigt. Darüber hinaus gibt es noch ein sehr interessantes Tierexperiment. Ursprünglich ganz unabhängig von dieser Freud'schen Lehre unternommen. Ein amerikanischer Physiologe, John Falk, er hat mit Ratten folgendes Experiment gemacht. Er wollte das Verhältnis zwischen der Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitsaufnahme untersuchen. Um diese Untersuchung durchführen zu können, hat er zunächst mal die Ratten zu Futter gegeben, um Tagesration festzustellen, wie viel diese Ratten Futter brauchen. Das konnte er festlegen. Dann hat er gleichzeitig Wassermenge gemessen, wie viel Wasser diese Ratten brauchen, um diesen eigentlich Trockenfutter hat er den Ratten gegeben, diesen Trockenfutter verdauen zu können. Dann hat er als nächste Stufe seines Experimentes nur 80% von Tagesration von Trockenfutter diesen Ratten gegeben. Und dann Wasserverbrauch dazu hat er auch gemessen und stellte fest, dass die Wassermenge zurückgeht, so wie Futtermenge zurückgegangen ist. Da stehen die beiden Verbrauch, also Trockenfutter und Wasser, zu einer rechten Relation. Dann hat er diese Ratten also trainiert. Und die Ratten lernen sehr, sehr schnell, wenn es um den Futter geht. Sie sollen Hebel drücken. Dann kommt so eine Tablette von Trockenfutter, nicht wahr, von oben herunter. Und dann fressen die Ratten diesen Trockenfutter. Und wenn kein Futter mehr da ist, dann drücken sie wieder auf den Hebel. Dann kommt der nächste Tablette. So in der Weise haben die Ratten alle gelernt, wie sie zu dem Futter kommen können. Also auf den Hebel drücken. Dann hat er einen Trick also verwendet, was aber sehr böser Trick war. Nachdem ja, alle Ratten gelernt haben, wie sie zum Futter kommen, hat er diesen Mechanismus gewechselt, sodass also ganz egal, ob die Ratten auf den Hebel drücken oder nicht, Trockenfutter fällt jede 60 Sekunden, Poton. Und über eine ganze Stunde lang. Zwar wieder 80% von der Tagesration. So wurden die Ratten doppelt frustriert. Einmal, was sie kriegten, ist nur 80% von der Tagesration. Zum anderen, alles, was sie gelernt haben, war umsonst. Ganz unabhängig von diesem Hebeldrücken kam diese Futter also nach einem anderen Prinzip herunter. Und die Ratten waren sehr nervös und aggressiv und unwahrscheinlicher Zustand, frustrierender Zustand. Dabei stellte John Falk so Wasser genug im Wasserbehälter, nicht? Was denken Sie, wie viel diese Ratten Wasser getrunken haben? 10-mal mehr als im normalen Zustand. In der Frustration, in dem Ärger oder in dem traumatischen Erlebnis für die Ratten war das Bedürfnis zwanghaft um 10-fach erhöht, auf jeden Fall den Hunger stillen zu wollen. Aber der Hunger konnte nur mit dem Wasser, konnte nicht gestillt werden, aber ersatzmäßig, so viel Wasser haben die Ratten getrunken. Später hat John Falk mit anderen Tieren dasselbe Experiment durchgeführt, einschließlich auch Menschen. Das Prinzip, wenn ein Mensch in seinem Grundbedürfnis frustriert wird, dann erhöht sich das Bedürfnis, zwanghaft unbedingt eine Befriedigung haben zu wollen. So kann eine Fixierung an eine Unzufriedenheit oder an einer Phase dieser Entwicklung, in der eine Unzufriedenheit oder eine Traumatisierung stattgefunden hat. Das wurde bestätigt, experimentell bestätigt. So war und ist, was Freud als Theorie damals vorgelegt hat, durchaus heute noch als interessante Theorie angesehen. Aber da möchte ich jetzt eine kleine Pause einlegen, um dann zu der zweiten Stunde zu gehen. Aber es gibt noch weitere, noch komplexere Theorien über die Persönlichkeit, Entwicklung. Haben Sie irgendwelche Fragen zu dem, was wir in der letzten Stunde hier gehört haben? und der Mutter würde sich so in dieser gestörten Essweise bemerkbar machen. Nur, das ist also ihre Erklärung. Die Bulimie selbst ist sehr schwer zu erklären mit einer Theorie. Es gibt mehrere Gesichtspunkte, um dieses Verhalten verstehen zu können. Und ein Bereich ist solcher innerseelischer Beweggrund und auch die Beziehung zum Essen von diesen betroffenen Menschen. Nicht? Und das ist etwas, was wir in der letzten Stunde so behandelt haben. Aber es gibt auch wieder so einen Bereich, wo Konditionierungslehre angewandt werden muss. Das ist ja eine Wiederholung eines bestimmten Verhaltensmusters. Und durch diese Wiederholung macht sich dieses Verhaltensmuster so selbstständig. So dass auf bestimmte Reize, die von außen kommen, es kann auch Frustration sein, es kann auch ein Platz sein, es kann auch bestimmte Situation sein. Auf solche Reize schaltet sich das ganze Verhaltenssystem auf automatischem Pilot sozusagen. Zack. So dass das ganze Verhalten sich selbstständig macht und man selbst nicht mehr kontrollieren kann. Und zum Dritten, es gibt eine biochemische Veränderung im zentralen Nervensystem, die auch für dieses Verhalten verantwortlich sein kann. Und so ist ein solches Verhalten mit den sozialen Faktoren, mit psychologischen Faktoren, mit emotionalen Faktoren und mit biologischen Faktoren alle verbunden, so dass auch therapeutische Vorgehensweise nicht einfach so einspurig sein kann, wenn diese Therapie hilfreich sein soll. Es muss verschiedene Faktoren dabei zusammenkommen, damit dieses eingefahrene Verhaltensmuster sich verändert, beziehungsweise dass der betreffende Mensch eine andere Motivation bekommt zu sich, zur Gesundheit, zum Leben. Denn letztlich ist ja diese Motivation erkrankt in der Essstörung. Nicht nur Essstörung, sondern in allen verhaltensgebundenen Problemen. Ein anderes Suchtverhalten sind auch im Grunde genommen an der Motivation erkrankt. So dass die Gesundung der Motivation als das endgültige Ziel in der Behandlung eingezogen werden muss. Nicht? Ja, diese Theorie von Freud ist nur ein Aspekt für Verständnis von der Essstörung. Ist die Frage einigermaßen beantwortet?
Danke.
Gut. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Gut, dann gehen wir auf die zweite Stunde.